Folge 50, ja, ihr hört richtig. Podcast Buddies sind zurück und zwar mächtig wichtig. Ein halbes Hundert, wer hätte das gedacht? Wir reden Unsinn, lachen laut und das mit voller Macht. Von tiefen Talks bis kompletter Quatsch, mal klug, mal lost, doch immer mit Matsch. Kopfhörer rein, der Alltag hat frei. Folge 50 startet jetzt. Podcast Buddies 3, 2, 1. Und damit ein herzliches Hakuna Matata, meine Freunde. Und herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel reingelacht, weil das war ja so geil.
Ja, geil, ne? Ich sag's dir, Chatty, beste Reims. Ich habe hier Chatty einfach mal gefragt, mach mir mal ein Intro für Folge 50, weil ist ja Special-Folge und war Special, oder?
Mein Lieblingspart war mal Lost.
Weil es gelogen ist, meinst du?
Ja.
Ja, ja.
Das hast du sehr gut erkannt.
Ach ja, kannst du es glauben? 50 Folgen?
Nee, eigentlich nicht so richtig, weil es kommt mir gar nicht so lang vor. Wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich gesagt, es sind weniger, ehrlicherweise. Aber das liegt auch vielleicht daran, weil ich zähle ja immer durch und nummeriere die durch und bei mir sind wir ja erst bei 40 oder sowas, weil ich irgendwann mal zwischendurch einen Rechner gewechselt habe und mich dann verzählt habe.
Ja, ja, das ist schon crazy. Aber es ist ja heute eine Special-Folge und Special-Folge ist es tatsächlich wirklich, weil wir haben für alle Hörer eine Überraschung und diese Überraschung war bis jetzt mucksmäuschenstill wie eine Maus.
Ah, jetzt warst du schon zu schnell. Ich wollte jetzt so, als würde ich nicht wissen, was wir jetzt machen. So, echt? Wir haben eine Überraschung. Was denn?
Was denn? Nein, wir haben heute einen Gast bei uns in der Folge. Und ich weiß nicht, wie man das so cool macht, weil ich bin Master auf Überleitung. Aber wir haben eine andere Podcasterin bei uns in der Folge, die Hazal.
Hello.
Kannst dich gerne mal vorstellen.
Ja, ich fühle mich geehrt, dass ich in einer Special-Folge auch als Special-Guest dabei sein darf. Ich bin tatsächlich viel aufgeregter, als ich dachte. Keine Ahnung.
Mach einen Chat-Track auch immer.
Aber ja, freut mich voll. Ich bin die Hazal. Habe auch tatsächlich meinen eigenen Podcast und wir sind irgendwie zufälligerweise dazu gekommen, dass ich jetzt auch bei Cedric und Klaas im Podcast dabei sein kann und ich freue mich voll.
Ja, wir uns erst.
Ganz genau, wir freuen uns. Um kurz runterzubrechen für alle Leute, die sich fragen, wie es dazu kommt. Erstmal kann ich nur sagen, wir freuen uns, dass du da bist und zweitens, du bist auch die allererste Person, die quasi mit uns in der Folge ist. Also fast, wir hatten schon mal eine Folge mit Leuten in der Folge, aber die ist leider niemals rausgekommen, weil es da Aufnahmeprobleme gab. Aber damit bist du jetzt die Erste, wo hoffentlich die Folge veröffentlicht wird und es keine Probleme gibt. Also sagen wir, wie es ist. Ja, und Hazal und ich kennen uns tatsächlich über das Praktikum, was ich gerade mache. Da sind wir Arbeitskollegen und wir haben uns sehr gut verstanden und haben dann mal über Podcasts gesprochen. Und da ist rausgekommen, dass sie einen Podcast hat und voll Bock hat, bei uns im Podcast zu kommen. Und Klaas und ich meinten ja die ganze Zeit, wir wollen immer Leute haben, die dabei sind.
Naja, Cedric hat von seinem Podcast so erzählt, als wäre er so ein richtig special und der Einzige, der einen Podcast hat. Und dann kam ich natürlich um die Ecke und habe gesagt, ich habe auch einen Podcast, also warst du doch nicht mehr so special. Aber hey, umso schöner ist es, dass wir diese Leidenschaft zusammen teilen können und ich jetzt auch dabei sein darf.
Safe, auf jeden Fall. Aber jetzt gibt es ja eine große Sache, die wahrscheinlich allen Hörern auf den Fingernägeln brennt und für Klaas wahrscheinlich auch sehr brennend ist. Und zwar, wie heißt dein Podcast?
Jetzt mache ich mal so ein bisschen Self-Marketing hier in eurem Podcast. Unser Podcast, also ich mache das zusammen mit meiner besten Freundin, heißt Unbreakable Duo, hat auch seine Hintergrundstory, wie wir zum Namen gekommen sind. Also hört unbedingt gerne rein in die erste Folge, da erklären wir auch, wie es zum Namen kam und warum wir überhaupt den Podcast drehen. Aber um mal so einen ganz groben Einblick zu geben, also wir haben eigentlich auch, genauso wie ihr jetzt, kein bestimmtes Thema, worüber wir reden.
Ey, das ist jetzt aber frech. Wir haben ja immer einen Spaß.
Nee, also es gibt ja so Podcasts, die auf so eine Schiene gehen, aber das haben wir jetzt gar nicht, da wollten wir uns gar nicht begrenzen. Und wir reden eigentlich kreuz und quer über unser Leben, unsere Erfahrungen, unsere witzigen Momente und Storys. Ich glaube, wir haben beide echt witzige und auch spannende Sachen zu erzählen. Deswegen mögen wir es echt ganz gerne, die zu teilen. Und vielleicht auch ein bisschen inspirierend für andere zu sein, vielleicht entertaining. Genau, das ist so unser Podcast. Also hört sehr, sehr gerne rein. Ich würde mich sehr freuen.
Das war's jetzt mit dem Werbeblock.
Ich würde jetzt schon lieber dazu hören als bei mir.
Oh.
Hast du recht. Ist auch voll fair, ja. Könnte man so sagen, aber was man ja nie vergessen darf, Klaas, ist, wir sind ja auch offiziell ein Finanzpodcast und geben die besten Anlagetipps hier bei uns jederzeit.
Was? Deswegen, Wissenschaft auch.
Deswegen fand ich es auch ganz, ganz frech, dass du gesagt hast, wir haben kein Thema. Also wir haben ständig Themen. Spaß. Ja, aber
sollte kein persönlicher Anruf
auch
sein.
Du, alles gut, alles gut. Von
ich
mir
hätte
auch
jetzt an deiner Stelle aus Erfahrung ein bisschen Angst, wenn du das nächste Mal ins Büro fährst, aber
okay,
nur so unter uns.
Okay.
Habe ich viel notiert.
Im Kalender. Nein, also auf jeden Fall von mir auch ein Appell. Hört gerne rein, ich habe auch schon reingehört. Ich finde den Podcast auch sehr cool. Mir hat es auch Spaß gemacht zuzuhören. Ist sehr kurzweilig. Und man muss dazu sagen, ihr seid genauso gut wie wir beide, weil ihr schafft es genauso konsequent aufzunehmen wie wir beide. Und zwar richtig regelmäßig.
Ja,
so
ja.
Richtig gut und regelmäßig.
Dazu muss ich sagen, also wir haben tatsächlich jetzt seit längerem keine Folge mehr gedreht und hochgeladen. Wir waren anfangs wirklich super regelmäßig, haben es geschafft, jede Woche eine Folge hochzuladen. Ja, und dann hieß es irgendwann, ich ziehe weg. Sie ist dann auch nochmal total busy gewesen. Ja, und seitdem haben wir es leider nicht mehr so richtig geschafft und versuchen uns jetzt wieder zu motivieren. Ich glaube, dass ich jetzt überhaupt hier dabei bin, ist nochmal eine Motivation. Ich muss sie nochmal anheuern und sagen, dass wir nochmal eine Folge drehen sollen, weil das ja schon voll Spaß macht. Aber ja, irgendwie im Alltag vergeht das dann so richtig.
Das auf jeden Fall.
Das ist ja bei uns auch. Wir haben am Anfang auch super viel aufgenommen. Ich würde sagen, die ersten 20 Folgen, 30 Folgen, Cedric, du bist unser Faktenmann.
Ja. Ich stimme dir dazu.
Haben wir ja geschafft, wirklich auch wöchentlich aufzunehmen.
Mehr oder weniger, so ein Wochen, zwei Wochen Rhythmen waren auf jeden Fall dabei. Das muss man sagen.
Ja, am Anfang waren wir da auch sehr fleißig.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben uns dann diversifiziert und sind von Quantität auf Qualität gegangen. Deswegen haben unsere Folgen jetzt nur umso mehr Qualität gewonnen, dadurch, dass wir sie mit mehr Input natürlich vorbereiten, wenn wir so einen längeren Term dazwischen haben. Ne?
Das hast du sehr toll erklärt.
Wie gesagt, Finanzpodcast, so. Aber das, was Klaas wirklich nicht weiß über diese Folge und was ich aber weiß, ist ein Thema, was ich für diese heutige Folge ausgearbeitet habe, weil ihr fragt euch, warum haben wir überhaupt einen Gast? Es ist nicht nur, weil wir einen Werbeblog machen, sondern weil Hazal auch ein krasser Ficker ist. genau. Und Klaas, das weißt du nicht. Sie war nämlich, ich weiß nicht für wie lange, aber du warst in Südkorea und hast da studiert.
Oh.
Und deswegen haben wir heute die Chance, sie ein bisschen auszufragen über ihre Erfahrung mit dem Land Südkorea und wie das Leben da so ist.
Das ist voll gut, weil ich bin am Überlegen, nächstes Jahr nach Südkorea zu reisen. Ich kann jetzt hier einfach meine komplette Urlaubsplanung
schon
mal durchziehen.
Ja, auf jeden Fall. Witzig, dass Klaas davon nicht Bescheid wusste. Ich dachte, ihr habt das schon besprochen. Also war das auch ein Surprise für dich?
Mhm.
Ja, das ist aber immer so. Ich weiß eigentlich nie, was wir machen.
Aber ja, also ich finde generell, als du auf mich zugekommen bist und mich gefragt hast, ob das so als Thema okay wäre, fand ich das total cool, weil ich rede sehr, sehr gerne darüber. Es ist ja jetzt mittlerweile 1,5 Jahre her, glaube ich, dass ich wieder zurück bin. Genau vor 2 Jahren hatte ich mich, das ist mir gestern eingefallen, ich hatte mich genau vor 2 Jahren auf die Zeit, auf die kommende Zeit vorbereitet in Korea. Ja, und jetzt im Rückblick kann ich jetzt nochmal darüber oder alles generell Revue passieren lassen und auch bestimmt interessante Fragen beantworten, weil ich glaube, dass es schon nochmal was ganz Cooles ist, da mal ein paar Einblicke zu bekommen. Ich meine, es ist ein ganz fernes Land von uns, eine ganz andere Kultur, und da mal auch gelebt zu haben, kann ich jetzt so im Nachhinein sagen, war schon sehr, sehr cool.
Ja, safe, auf jeden Fall.
Das ist einfach so kurz reinzuwerfen, das ist voll der funny Zufall jetzt allgemein, dass wir das Thema haben, weil momentan werde ich auf Instagram auch so voll mit so Südkorea und K-Pop und K-Pop-Tänzen, obwohl ich da gar nicht so drin bin, in dem Thema bombardiert, aber das ist jetzt ein funny Zufall, dass ich momentan so super viel Content aus Südkorea so bekomme und wir jetzt uns heute darüber unterhalten.
Voll witzig.
Ja, nice. Ich meine, passt doch perfekt. Mhm. Ja, ja, ich sag's dir, so ist es. Dann vielleicht einmal, um es einzuordnen, bevor du gleich von uns mit Fragen bombardiert bist. Was war der Grund, warum Südkorea gerade das Land, was du gewählt hast? Wie lange warst du da und was war so der Rahmen? War das, krieg's selber, glaube ich, nicht mehr zusammen, ob es jetzt einfach nur ein Auslandssemester war oder ob das wirklich so ein ganzes Jahr war oder nur ein halbes Jahr? Gib uns doch mal gerne Hintergrundinformationen.
Yes, also ich habe ja einen Bachelor in International Business studiert und damals, als ich mich halt für eine Uni entscheiden musste, wusste ich, dass ich auf jeden Fall ein Auslandssemester machen möchte. Damals noch gar keine Ahnung gehabt, wohin es gehen soll, aber ich wusste, ich will auf jeden Fall weg. Und genau, und dann hieß es irgendwann, muss ich jetzt entscheiden, wohin es gehen soll. Und ich war total überfordert mit der Entscheidung, weil man hört hier Spanien, Italien, vielleicht noch USA. Und für mich war es auf jeden Fall fest, ich will so weit weg wie möglich. Ich werde so eine Möglichkeit sehr wahrscheinlich nie wieder haben, wo ich ohne Verantwortung und ohne mir Gedanken machen zu müssen, einfach mal auf einen ganz anderen Kontinent zu fliegen und dort zu leben. Und ich hatte dann irgendwie Südkorea gehört und auch Japan. Das war dann halt für mich so, soll ich Südkorea oder Japan machen? Oder Drittwahl war dann irgendwie so doch noch irgendwas in Europa, Italien. Naja, und dann hatte einer meiner engsten Freundinnen voll die Korea-Obsession. Also eine extreme Obsession mit dem ganzen Land, mit der Musik, mit dem Essen. Die ist dann auch schon zweimal dahin gereist, einfach weil sie da Bock drauf hatte. Und hat mir sowieso schon total viele positive Erfahrungen mitgeteilt. Ich war mir noch immer trotzdem nicht zu 100% sicher, weil ich meine, es ist was anderes, als Tourist dahin zu gehen, wie wenn du halt wirklich zum Leben dahin gehst. Und ich habe dann zufälligerweise, das war 2023, so knapp 8 Monate, bevor ich das Auslandssemester gemacht habe, noch eine Summer School in London gemacht. Und da war eine Person, die ich kennengelernt hatte, die einfach ein paar Tage, bevor er dann halt nach London geflogen ist, noch 3 Monate in Korea gelebt hatte für ein Praktikum. Das war ein witziger Zufall. Und wir hatten dann halt über dieses ganze Thema geredet. Und er meinte dann so, du musst auf jeden Fall nach Korea. Es war halt eine tolle Zeit. Es ist ein tolles Land. Du musst auf jeden Fall hin. Und ich dachte mir so, okay, it's meant to be, dass ich jetzt einfach so zufällig eine Person treffe, die da selber noch gelebt hat und so positiv berichtet. Ich muss es machen. Und dann war ich da schon sehr festgefahren, habe mir da die Unis angeschaut, also rausgesucht, mich beworben und ja, es hat dann auch im Endeffekt geklappt. Ich muss auch sagen, als ich diese ganze Bewerbungsphase durchgemacht habe, war das total surreal für mich und ich konnte noch gar nicht richtig realisieren, dass es überhaupt jetzt so zur Realität wird und ich einfach wirklich nach Korea gehen werde. Ich glaube, mir war in dem Moment auch das Ausmaß nicht so bewusst, weil ich weiß nicht, es ist halt nochmal komplett was anderes, alleine in ein Land zu gehen, ohne irgendwie Bekannte, Verwandte, Eltern oder sonst was zu haben, die einem helfen können. In dem Moment, wie gesagt, habe ich es nicht realisiert, aber ich bin generell sehr abenteuerfreudig, deswegen, ich dachte mir so, ach komm, mach ich mal. Und genau, ich war dann im Endeffekt insgesamt 5 Monate da. Ich habe das halt als Auslandssemester gemacht, das heißt, ich durfte ein ganzes Semester an einer koreanischen Uni studieren. Ja. So hat sich dann im Endeffekt ergeben.
Ja, sehr, sehr cool. Ich meine, Südkorea ist ja auch jetzt ein gut fernes Land. Ich persönlich, wenn man in Urlaub fliegt, es gibt ja auch ferne Länder, in denen man so hingeht. Ich meine, meine einzige persönliche Verbindung quasi zum asiatischen Kontinent war Thailand. Ich war einmal 3 Wochen im Urlaub in Thailand und ich meine, das ist ja einmal nochmal was komplett anderes, wenn du da Urlaub machst oder wenn du da denn lebst. Deswegen ist es total cool. Ich weiß nicht, Klaas, hast du irgendwelche Connection zu Südkorea? Ich meine, oder ich weiß selber nicht, du bist ja auch viel im Urlaub. Wo warst du schon mal in Asien so?
Also ich war im Asien bis jetzt. Das Weiteste, was ich dahin geschafft habe, war die Türkei, der asiatische Teil von Asien. Ansonsten ist Asien für mich, ich war ja bis jetzt eher so Richtung Südamerika und sowas unterwegs, aber es steht halt deswegen genau aus dem Grund Asien für nächstes Jahr auf meiner Reiseliste. Mit tatsächlich, weil bei mir war es auch immer so, die beiden Länder, die du anfangs erwähnt hattest, die finde ich beide super spannend. Also Japan und Südkorea sind so die Länder, die mich als erstes irgendwie reizen in Asien, neben, dass ich Indonesien und Thailand super finde, weil ich hobbymäßig tauche und man da natürlich irgendwie geile Tauchspots hat und deswegen mich auch reizt, aber jetzt nicht so also ich finde Thailand zum Beispiel mit Bangkok und auch den ländlichen Regionen auch super spannend und Indonesien einfach durch die Verteiltheit auf vielen Inseln auch super spannend. Aber irgendwie so, es war schon für mich immer, dass Japan und Südkorea ganz, ganz weit oben auf der Reiseliste stehen. Das heißt, das sind so die einzigen Berührungspunkte, die ich bis jetzt mit dem asiatischen Kontinent habe. Content, genau. und genau aus dem Grund habe ich da halt voll Bock hinzureisen mal. Das heißt, ich habe auch irgendwie 1000 Fragen angefangen für mich. Wo warst du? Also warst du in Seoul oder?
Ja, also ich bin sofort in Seoul angekommen und meine Uni, also ich hatte so ein bisschen das Problem, dass ich an einem falschen, also durch meine eigene Uni hier zu Hause, wurde ich an einem falschen Campus eingeordnet. Deswegen lag meine Uni außerhalb von Seoul. Aber für mich war der große es war jetzt kein Riesentraum, aber für mich war halt das Ziel, auf jeden Fall, wenn ich ja in ein Land ziehe, auch wirklich in diese Hauptstadt zu ziehen und wirklich das Leben dort zu erleben und zu sehen, wie die Menschen dort leben und alles. Und deswegen habe ich dann halt für mich entschieden, dass ich in Seoul lebe. Und dann halt immer zur Uni pendle, weil ich mir auch meinen Stundenplan selber erstellen konnte und dementsprechend auch nicht 5-mal die Woche dorthin musste. Und ich habe tatsächlich in der geilsten Straße in Seoul gelebt, muss ich sagen. Also das war echt crazy. Also ich meine, Gangnam sagt euch bestimmt etwas von dem Lied. Gangnam ist die Hip-Area in Seoul. Mega, mega cooler Stadtteil. Es ist so mit Hochhäusern und allem drum und dran. Und ich habe da wirklich basically auf dieser Hauptstraße gelebt. Und also wenn ich jetzt so rückblickend darüber nachdenke, denke ich mir so, das hast du dich wirklich gemacht. Also ja.
Richtig geil. Danke. Ich meine, ferne Länder. Und es ist halt anders. Deswegen meine Frage, was war so dein allererster Eindruck direkt nach der Landung? Und gab es für dich in den ersten 24 Stunden so irgendwie so einen Kulturschock, irgendwie so ein prägendes Erlebnis, wo du dir dachtest, boah, ist schon komplett anders als bei uns?
Ich muss schon sagen, also warum ich ja überhaupt jetzt dann gesagt habe, ich will dann so fern weg, weil ich so dachte, ich muss auf jeden Fall eine komplett neue Kultur kennenlernen und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie die Welt auf der anderen Seite funktioniert. Ich kenne Deutschland, ich kenne Europa, aber wie es jetzt wirklich tatsächlich in Asien ist, hatte ich vorher nie, also ich hatte nie Berührungspunkte damit gehabt. Und ich dachte, ich habe mir schon so viele Szenarien, bin ich mir durchgegangen im Kopf, wie es sein könnte. Und ich bin gelandet, ich bin dann in ein Uber eingestiegen und dann in mein Airbnb gefahren, weil ich anfangs die ersten paar Nächte in einem Airbnb übernachtet habe. Und dann bin ich da irgendwie so durch diese Straßen gefahren und dann später auch gelaufen. Und ich dachte mir so, ja, okay, also es ist zwar weit weg, aber so fremd kommt das jetzt einem gar nicht vor. Also es ist tatsächlich noch immer auf der Welt und ich habe mich gar nicht so gefühlt, als wäre ich so weit weg von zu Hause und als wäre es halt was ganz, ganz anderes. Ich hatte mir tatsächlich viel mehr erwartet vom Eindruck her. Aber ich muss auch sagen, das hat dann schlussendlich so ein bisschen die Angst rausgenommen, dass ich so gemerkt habe, es ist gar nicht mal so schwer, sich daran zu gewöhnen, weil es trotzdem irgendwie eine ganz normale Stadt ist, hat alles, was wir auch kennen. Natürlich, es gab so ein paar kleine Kulturschocks, also meine erste Begegnung mit Koreanern war, dass ich mir halt Essen besorgen wollte und da gab es so einen Streetfood-Stand. Ich wusste nämlich, dass man in Korea auf jeden Fall Streetfood essen soll, weil es halt auch qualitativ sehr hochwertig ist und man sich da keine Gedanken machen muss. Ist jetzt nicht so wie in Thailand oder so. Und ich kannte schon so ein paar koreanische Gerichte und ich habe da halt so eine alte Omi gesehen, die da halt was gekocht hat und das halt so an ihrem Streetfood-Stand verkauft. Ich bin dahin so voll euphorisch, voll happy. Und dann sage ich so, ja, kann ich bitte eine Portion davon haben auf Englisch? Die guckt mich an, als wäre ich ein Alien. Hat absolut, ich glaube, die wollte mich auch einfach nicht verstehen. Das habe ich auch schon voraus gehört, dass die Koreaner einfach absolut keinen Bock auf Englisch haben. Und die hat mich so angeguckt, boah, ich wollte in dem Moment einfach nur von diesem Stand wegrennen, weil mir das voll unangenehm war. Und ich habe ihr versucht zu erklären, was ich will. Und ich habe ihr das mit Händen und Füßen erklärt. Die wollte es trotzdem nicht verstehen. Irgendwann habe ich so mit dem Finger auf das eine gezeigt, auf eine Tüte und ich so, das da rein. Und irgendwie habe ich dann mein Essen bekommen. Aber in dem Moment dachte ich mir so, ach du meine Güte, wie werde ich das jetzt die nächsten 5 Monate hier überleben, wenn die nicht mal die simpelsten Sachen verstehen.
Ja, krass.
Voll. Hat sich das weiter durchgezogen oder bestätigt? Weil ich kenne das zum Beispiel von Erzählungen. Ein Kumpel von mir hat 8 Jahre lang in Shanghai in China gelebt und das ist ja wirklich so, dass überraschend viele Leute kein Englisch sprechen. Also China ist tatsächlich, also in den Großstädten sind halt alle, die irgendwie businesstechnisch international arbeiten. Natürlich sprechen die Englisch viel, aber so alles, was Richtung ländlichere Bevölkerung geht oder Leute, die nicht jetzt auf dem internationalen Markt arbeiten, ist da tatsächlich nicht so viel Englisch vertreten. Mhm. Und besonders was auch so Taxifahrer, Uber und so angeht, ist das da super schwer. Ich weiß gar nicht, wie ist das in Südkorea? Weil in Japan ist das ja auch in Teilen so zumindest.
Also in Südkorea ist es tatsächlich gar nicht anders. Ich hatte auch gedacht, dadurch, dass ja jetzt mittlerweile Seoul eine total internationale Stadt geworden ist und sehr touristisch, dass die Menschen da auf jeden Fall Englisch sprechen können. Irgendwie hatte ich das angenommen, ohne jetzt überhaupt Beweis oder Wissen darüber zu haben. Und im Endeffekt hat sich jetzt herausgestellt, dass sehr, sehr wenige tatsächlich Englisch können. Auch die jungen Leute, die lernen Englisch zwar in der Schule, aber ich würde sagen, deutlich lückenhafter, als wir es tun. Also die haben halt nicht das gleiche englische Niveau wie wir nach zum Beispiel dem Abi oder so. Und was mir halt aufgefallen ist, die sind halt super, super beängstigt schon fast, wenn du halt mit einem recht guten Englisch kommst und die dann merken, dass die halt daneben kein gutes Englisch haben, dann blockieren die einfach nur und dann ignorieren die dich einfach.
Reden die auch näher.
Genau.
Ja, okay.
Und die Erfahrung habe ich sehr, sehr oft gemacht. Aber ich muss sagen, das ist halt auch eine Art und Weise, mit einer neuen Kultur und mit den Menschen zurechtzukommen. Du lernst dich zu adaptieren und du lernst dich auch auf andere Art und Weise zu verständigen und zu kommunizieren. Für mich war das dann halt irgendwie mit Händen und Füßen und Translator, also 10 unterschiedliche Kommunikationskanäle
aber,
gleichzeitig.
Sorry, aber Translator funktioniert der gut?
Nein.
Also ich habe nämlich ja, okay. Das habe ich nämlich auch schon häufig gehört, dass da so Schwachsinn bei rumkommt.
Ja, ja, voll. Also teilweise haben die mich dann so angeguckt, die dachten auch nur so, was will die jetzt von uns? Ich wusste ja auch nicht, was translated wurde, ne? Das kann ich ja auch schwer verstehen.
Ja, genau. Ja, ja.
Und ich dachte mir so, ich will einfach statt den einen Dumpling, den Dumpling und dann stand da bestimmt irgendwas komplett anderes. Aber irgendwie, ich muss sagen, es hat immer geklappt trotzdem. Am Anfang ist, man muss sich halt dran gewöhnen, keine Frage. Es ist auch sehr anstrengend. Ich war so überstimuliert, muss ich sagen. Auch überhaupt so eine komplett neue Sprache, die ganze Zeit an den Wänden und sowas zu sehen, das ist auch...
Ich meine, man kann es ja nicht mal irgendwie lesen.
Nee,
die haben
nicht.
Ja auch so die Schriftzeichen.
Ja.
Und das ist ja, keine Ahnung, ich war in Riga im Auslandssemester. Ich meine, ich konnte die Buchstaben wenigstens, ich habe das Wort nicht verstanden, aber ich konnte die Buchstaben lesen. Das hast du da ja nicht.
Das ist, muss ich sagen, auch super anstrengend. Also, weil du gehst halt durch den Alltag, steigst in den Bus oder so und dann guckst dir natürlich so die Werbeplakate und sowas an. Und unbewusst versuchst du irgendwie trotzdem daraus was zu lesen, obwohl du es halt nicht machen kannst. Und irgendwann kam ich dann nach Hause und ich habe dann bemerkt, wie erschöpft ich bin. Und im Nachhinein habe ich verstanden, warum ich überhaupt so erschöpft bin. Weil die ganze Zeit das Gehirn am Arbeiten ist und versucht, die ganzen Eindrücke auch zu verarbeiten.
Na, krass. Was ich mich frage von der Kultur her, weil ich versuche jetzt einfach mal, ich weiß, man kann es nicht machen, aber ich versuche jetzt einfach mal so zu comparen, weil ich meine, Klaas kennt die Story, glaube ich, auch schon. Ich war einmal in Marokko im Urlaub gewesen und ich mochte die Kultur da nicht. So, weil irgendwie war das für mich, ging es immer irgendwie um Geld. So, wenn die was für dich gemacht haben, wollten sie immer Geld von dir. In Thailand hatte ich so komplett gegensätzlich. Die waren super höflich, die waren freundlich, weil denen das, also das gehört dazu Kultur, das ist so mäßig die Ehre, das ist so richtig wichtig, dass du es machst, dass du höflich bist. Gastfreundschaft, das wird so hochgetragen da und die machen da auch alles quasi umsonst. Das ist einfach die Gastfreundschaft. Das ist super toll gewesen und ich habe mich in Thailand auch super wohl gefühlt. Und deswegen frage ich mich so, was du da so an der Kulturexperience hast. Waren die offen? Waren die super freundlich? Gab es da so gastfreundschaftmäßig und was oder war es eher so, die waren sehr zugeknüpft, weil in Riga zum Beispiel, als ich jetzt war, die waren halt komplett zu. Also das, was man jetzt von Nordeuropa erwartet, du findest da keinen Anschluss, die haben keinen Bock auf dich, die sind komplett verschlossen.
Also dazu würde ich allgemein ja erstmal sagen, man sagt ja auch immer, je nördlicher ein Land liegt, umso kälter ist halt auch die Kultur da, umso kälter sind auch die Menschen. Und ich war ja auch selber zum Beispiel in Thailand, Vietnam oder Indonesien. Und wenn ich das jetzt direkt vergleiche, da waren zum Beispiel sowohl Koreaner als auch Japaner viel, viel verschlossener. und nicht so gastfreundlich, sage ich mal, wie es halt die Thailänder beispielsweise waren.
Okay.
Aber ich würde trotzdem sagen, also es ist allgemein sehr schwer, überhaupt an die Koreaner ranzutreten. Also da muss man sich echt so langsam rantasten. Das war auch für mich so eine Erfahrung, die ich über die Zeit machen musste. Und die sind nicht so, dass du zu denen gehen kannst und sagen kannst, hi, ich bin Hazal und ich wohne jetzt seit fünf Monate hier. Hey, wollen wir mal was unternehmen? Da sind die super, also da verschreckst du die mit so. Und deswegen muss man das halt auch so ein bisschen herausfinden. Aber sobald du diese Barriere gebrochen hast, sage ich mal, sind das unfassbar liebe Menschen, extrem hilfsbereit, super freundlich, auch witzig. Also ich weiß nicht, die Koreaner haben nochmal eine andere Art von Humor und wie die untereinander interagieren. Das ist für uns Europäer nochmal eine ganz andere Art und Weise. Auch so Reaktionen, das ist witzig, die sind immer so synchron, wie die reagieren. Das beobachte ich da halt immer. Und deswegen, also ich würde das gar nicht so richtig pauschalisieren, aber allgemein sind die auf jeden Fall verschlossener und kälter, bis du halt diese Barriere durchbrochen hast.
Okay, verstehe ich. Also, ja, verstehe ich, aber hast du das Gefühl, dass da eher schon Gastfreundschaft dann geherrscht hat, so wenn du das durchbrochen hast? Oder war es auch eher so, die Leute haben nichts gemacht, ohne dass du denen Geld dafür gegeben hast?
Nee, das absolut nicht. Also da ging es auch gar nicht um Geld bei denen. Okay, die sind da auch super, super fair, muss man sagen. Sowas wie mäßig eine Abzocke oder die wollten überall irgendwie einen Benefit rausziehen, weil du, keine Ahnung, aus dem Ausland kommst. Das gab es gar nicht in Korea. Also du wurdest halt immer fair behandelt, was das betrifft. Was ich halt auch immer sehr zu schätzen wusste. Du musstest da auch nicht irgendwie blöd verhandeln und keine Ahnung was. Also die sind schon gastfreundlich und aber halt auf deren eigenen Art und Weise, würde ich sagen. Ich finde, man kann das halt schwer mit südlicheren Ländern vergleichen. Die haben eine ganz andere Gastfreundlichkeit.
Klar.
Aber ich fand die Koreaner auch super toll, was das betrifft. Also sobald du verstanden hast, wie deren Art ist, Gastfreundlichkeit auszudrücken, hast du auf jeden Fall bemerkt, dass die schon sehr, sehr herzlich sind, was das betrifft.
Ja, nice. Klasi. Du hast gesagt, du hast so viele Fragen. Ich will ja dich nicht so ausschließen. Hast du noch Fragen?
Das liebt, dass du mich nicht so ausschließen möchtest.
Wo fange ich an? Dann sind die Fragen weg. Okay.
Nein, wo fange ich an? Ich weiß nicht, fangen wir an mit so ein bisschen würde ich sagen, laufen wir einfach mal deinen Aufenthalt dadurch, weil das würde mich interessieren und daraus ergeben sich natürlich auch viele Fragen, weil ich habe zum Beispiel auch Fragen zu, warst du an anderen Orten, wie war es da? Was mir aber, bevor wir das machen, eingefallen ist, weil ich hatte das am Anfang, weil das ist so ein bisschen mein Bild davon und jetzt interessiert mich, ob sich das am Ende nicht bewahrheitet, bei mir auch, oder ob das ist, je nachdem, wo man vielleicht auch in Deutschland herkommt oder wo man vorher auf Reisen war, weil mein Bild ist so, dass ich auch glaube, dass mich gar nicht, also kulturell mich das gar nicht so krass erschlägt, wenn ich dahin reise, sondern was für mich eher das Thema ist, was mich, glaube ich, am Anfang super erschlagen wird, ist, egal ob ich jetzt nach Tokio oder Seoul reise, einfach die schiere Größe dieser Stadt, weil das ist ja was wir als Deutsche ja gar nicht fassen können, weil unsere Großstädte, selbst Großstädte mit Skyline, sowas wie Frankfurt oder sowas, ist ja eine kleine Stadt von den Gebäuden gegen Tokio, Seoul und sowas. Wie war da einfach für dich der Eindruck? Weil das ist so ein bisschen das, was ich denke oder was in meinem Kopf ist, was mich einfach absolut überfordern wird am Anfang, dass du da ankommst, du steigst aus diesem Flughafen, bis dahin ist die Experience, ich sag mal, sehr ähnlich, ne? Also die Flughäfen, da läuft natürlich auch ein paar Sachen schon anders potenziell, aber es ist am Ende ein Flughafen und du steigst aus, ne, keine Ahnung, wie ein Heathrow, großer Flughafen, aber du steigst aus und setzt dich in diesem Uber und fährst aber halt nicht irgendwie nach Hamburg rein und es stehen so kleine Wohnhäuser oder in Hannover oder Frankfurt oder was weiß ich nicht wo, sondern du fährst halt durch eine Stadt, die größer ist als alles, was wir als Deutsche zumindest in Deutschland oder ja auch in Europa kennen.
Ja, definitiv. Also der Unterschied ist wirklich geisteskrank, muss man sagen. Ich glaube, solange man selber nicht in so einer Stadt war, kann man auch die Dimension sich nicht richtig vorstellen. Ich konnte es zumindest vorher nicht. Ich habe mich natürlich vorher schon sehr viel mit Seoul auseinandergesetzt, insbesondere weil ich halt auch noch auf Wohnungssuche war und dementsprechend so nach Stadtteilen schauen musste, wo ich bleiben kann und wo es Wohnungen gibt. Und ich habe schon immer so mal so nach Distanzen geschaut, wie lange ich immer zur Uni brauche. Ich fand das schon so komisch. Ich dachte mir so, wie kann es sein, dass ich von da nach da 2 Stunden zur Uni brauche und von da nach da nur eine Stunde? Und das konnte ich vorher erstmal nicht nachvollziehen, bis ich dann halt selber angekommen bin und erstmal richtig verstanden habe, wie unfassbar riesig diese Stadt ist. Und so ein Stadtteil, zum Beispiel Gangnam, ist schon so groß wie eine Stadt, wie wir es halt in Deutschland kennen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, was weiß ich was. Und dann hast du aber nicht nur einen Stadtteil, sondern direkt 15 Stadtteile. Und dann verstehst du, okay, das ist mal eine ganz, ganz andere Dimension. Ich muss auch sagen, man ist doch erstmal extrem überfordert, einfach weil du alles zeitlich krass einplanen musst. Ich hatte Freunde, die sind dann halt in einem anderen Stadtteil geblieben. Und bis wir dann uns treffen konnten, mussten wir halt 1,5 Stunden Pendelzeit einplanen, obwohl wir in der Innenstadt gelebt haben, alle. Und von A nach B zu kommen, trotzdem unfassbar lang gebraucht hat mit den Öffentlichen und du kamst mit den Öffentlichen am schnellsten voran. Das war auf jeden Fall so eine Sache, an die ich mich gewöhnen musste. Aber ich muss auch sagen, nach einer Zeit habe ich mich total dran gewöhnt. Dann war für mich so 1,5 Stunden A nach B eigentlich gar nicht mal so weit. Und irgendwie kam mir das dann vor wie 20 Minuten. Ich muss auch sagen, es war auch, glaube ich, alles viel, viel einfacher, als wir das halt aus dem öffentlichen Nahverkehr kennen. Deswegen, also man gewöhnt sich auf jeden Fall dran, aber anfangs war ich super erschöpft davon. Also ich glaube, ich bin im ersten Monat jedes Mal so todmüde nach Hause gekommen, dass ich eigentlich mich direkt, nachdem ich irgendwie mich getroffen habe mit Freunden oder halt von der Uni gekommen bin, einfach noch schlafen gelegt habe, weil mir das irgendwann einfach von der Dimension so viel wurde. Außerdem muss man dazu auch noch sagen, Seoul ist eine unfassbar volle Stadt. Also du erlebst diese Stadt niemals leer. Du gehst aus dem Haus und die Straßen sind überfüllt, als würden die Menschen nicht arbeiten, als hätte jeder Freizeit, jeder würde shoppen gehen wollen, irgendwas unternehmen wollen. Ich meine, das liegt auch daran, dass es halt einfach eine Überbevölkerung in der Stadt gibt. Und deswegen, das sind auch nochmal Eindrücke, die einen super ermüden nach einer Zeit.
Voll. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was man als Deutscher auch zum Beispiel gar nicht nachvollziehen kann, weil ich meine, bei uns sind so Städte, die niemals schlafen, in Anführungsstrichen, sowas wie Frankfurt oder Berlin, wo man sagt, da ist immer irgendwas los, ne? Weil in Frankfurt kannst du immer essen gehen, Party machen oder sowas. In Berlin findest du auch immer notfalls irgendeinen Club, wo du nochmal reingehen kannst oder eine Bar, ein Restaurant oder sowas. Aber keine Ahnung, wenn du in Berlin über einen Kuhdamm, gut, das ist jetzt auch nicht, wo sich unbedingt junges Leben tobt, ne, aber über so eine Einkaufsstraße und in Berlin ist, keine Ahnung, Kudamm jetzt einfach die größte Einkaufsstraße, außer irgendwelche Malls, ne, gehst, dann ist die halt nachts leer, weil die Läden haben alle zu und es ist tot und in Berlin, weiß ich nicht, kannst du dich nachts auf die Straße stellen und es ist alles entspannt. Das wird es in Seoul auch in manchen Stadtteilen oder in den Randgebieten geben, dass das leerer ist, ne? Aber auch wenn du sowas wie New York, Seoul, Tokio dir so anguckst, das sind halt Städte, wo im Vergleich zu in deutschen Großstädten auch so viele Leute wohnen, die ja auch sowas wie Nachtschicht arbeiten zum Beispiel, ne? Und dann einfach trotzdem teilweise oder Tagschicht arbeiten und dann eher nachts rausgehen, um am Leben teilzunehmen und einfach durch die schiere Menge verteilt sich das ja viel, viel mehr auf die Uhrzeiten und auf die Stunden, sodass da wirklich halt immer irgendwas los ist.
Ja, total. Also ich bin teilweise irgendwie, war ich irgendwie feiern oder noch mit Freunden in einer Bar und dann bin ich halt um 4 Uhr nach Hause zurückgefahren und die Straße war trotzdem für die Uhrzeit voll. Also natürlich, es war leer, aber dafür, dass es 4 Uhr morgens ist, hätte ich trotzdem nicht erwartet, dass ich überhaupt auf irgendeine Seele stoßen werde. Und da waren trotzdem genug Menschen auf der Straße, was mich auch echt überrascht hatte.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist dann so ein bisschen zettrig wie die Eberswalder nachts um 4. Da sollte man nicht überlaufen.
Also diese Story, die die lassen wir jetzt einfach aus, auch wenn es jetzt gemeint für Hasal ist. Aber es ist eine lustige Geschichte. Aber ja, ich verstehe es. Ich meine, ich habe ja jetzt auch in Berlin gewohnt. Ich meine, nicht jeder, der den Podcast hört, ich habe es, glaube ich, ja schon gesagt mehrfach. Wahrscheinlich in den Folgen.
Du hast in Berlin gewohnt?
Ja. Nein, für mich als Landei in Berlin war immer was los und für mich war Berlin auch eine große Stadt. Aber trotzdem konntest du von der einen Seite von Berlin zur anderen mit den Öffis innerhalb von 1,5 Stunden fahren. Und das sind halt Dimensionen, die hast du in Seoul halt nicht, weil, wie du gerade gesagt hast, 1,5 Stunden machst du von einem zum anderen Stadtteil und damit würdest du niemals die gesamte Stadt durchqueren können. Deswegen ist schon krass. Ich meine, ich war ja, als ich in Bangkok in Thailand war, habe ich ja nur einen Bruchteil dieser Stadt gesehen und konnte es mir auch schon nicht vorstellen, weil ich es extrem krass groß fand. Mhm. Deswegen, es ist schon crazy, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen Respekt. Was mich noch interessiert, wie ging das da um also wie war das Studium da? Ich meine, klar, es interessiert jetzt nicht. Du kannst gleich andere Fragen stellen. Was mich aber interessiert ist, wie war das Studium da? Wie war das Studieren da? Wie war da der Unterschied? Und auch vor allen Dingen, wie war so die Leistung? Wie war so die Freizeit für dich? Und ist das Klischee wahr, dass die Südkoreaner quasi 24/7 nur arbeiten und nur studieren und das wirklich so richtig auf Ernst nehmen?
Ich finde übrigens, kurzer Einwurf, das Dumm-Bashing hier nicht fair, das gesagt wird, mich interessiert Studium nicht. Was soll das?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich kann das, also ich habe nicht das gleiche Studentenleben gelebt wie die Koreaner. Ich hatte echt einen Vorteil, einfach weil du ein Auslandsstudent bist und die ganz genau wissen, dass du jetzt nicht nur fürs Studium gekommen bist, sondern auch um eine schöne Zeit zu haben, hatte ich es deutlich, deutlich einfacher. Also außerdem muss man auch sagen, ich habe ja an englischen Kursen teilgenommen und ich hatte auch sehr viele Koreaner in den englischen Kursen drin, weil die irgendwie auch verpflichtet sind, eine gewisse Anzahl an Kursen auf Englisch zu belegen. Und deswegen waren die halt deutlich simpler, weil die Koreaner einfach nicht so gutes Englisch haben wie wir. Also die können es, also deren ihr Studiumniveau auf Englisch ist deutlich niedriger, als was wir halt aus Deutschland oder ich jetzt aus den Niederlanden kenne. Deswegen war das halt schon der große Unterschied. Für mich hat sich das Studium schon sehr, sehr, also ich habe das als sehr entspannt empfunden. Natürlich muss ich trotzdem meine Sachen vorbereiten und auch vor den Klausuren lernen. Ich hatte auch echt ein bisschen Stress gehabt noch kurz vor den Klausuren. Aber wenn ich das jetzt mit meinem normalen Studium vergleiche, war das absolut nichts. Ich war halt eher gestresst damit, was mache ich am Wochenende. Ich hatte vor allem immer ein langes Wochenende. Also von Freitag bis Montag hatte ich immer frei. Ich habe immer nur von Dienstag bis Donnerstag Uni gehabt. Und für mich war der einzige Stress, wie verplane ich mein langes Wochenende immer. aber so, wenn ich jetzt, ich hatte ja auch noch mal koreanische Freunde, deswegen habe ich das nochmal von denen direkt damit bekommen. Das Klischee hat sich schon zum Großteil bewiesen, muss ich sagen, dass die einen extremen Sozialdruck haben zu performen. Das ist ein Riesenthema in Korea. Ich muss auch sagen, leider kein sehr positives Thema. Darum ist auch zum Beispiel die Selbstmordrate einfach viel zu hoch, weil eben so ein Sozialdruck verspürt wird und auch gelebt wird dort, weil du musst halt 24/7 performen, du musst halt gute Leistungen erbringen, du musst arbeiten, du musst studieren und wer es halt nicht macht, geht halt in dieser Gesellschaft unter. Und von dem, was ich so mitbekommen habe, saßen halt meine Freunde noch irgendwie in der Nacht in der Bib, während ich irgendwie in der Bar noch war und mit meinen Auslandssemesterfreunden irgendwie eine tolle Zeit hatte. Und auch zum Beispiel deren Klausuren waren deutlich, deutlich schwerer als die wir in den Englischkursen hatten. Und wir sind auch einfacher und schneller durch zum Beispiel Vorträge durchgekommen als die Koreaner, was natürlich ein bisschen unfair ist, aber wie gesagt, die wissen halt auch, dass wir nicht nur fürs Studieren da sind. Also ich würde schon sagen, es ist ein sehr, 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 sehr leistungsstarkes Land oder eine leistungsstarke Kultur, sehr smarte Menschen. Das lasse ich denen auf jeden Fall, aber auch nicht einfach.
Aber wie war es denn so insgesamt mit so Anwesenheitspflichten und so den Prüfungsleistungen? Also waren da so viel nur alles Klausuren oder gab es so auch so Präsis und Gruppenarbeiten?
Ja, also Anwesenheitspflicht hatten wir auf jeden Fall. Wir durften irgendwie in jedem Kurs, ich glaube nur so 2-3 Mal fehlen, glaube ich. Einige Profs waren da strenger als die anderen. Manche wollten jedes Mal einen Attest haben vom Arzt, wenn du nicht gekommen bist, weil du krank warst. Andere dachten sie, also meinten es okay, aber allgemeine Anwesenheitspflicht gab es. Das heißt, ich konnte jetzt nicht einfach sagen, ich gehe jetzt nicht in die Vorlesung und reise stattdessen rum. Es gab Leute, die es gemacht haben, aber wahrscheinlich auch mit Konsequenzen, weil die da halt schon deutlich strenger sind als, ich glaube, in anderen Ländern. Und bezüglich Leistungen, wir hatten sowohl Klausuren, also wir hatten immer Midterm und Finals. Das heißt, wir hatten in fast jedem Fach 2 Klausuren mindestens. Und dann gab es auch in vielen Fächern, also in vielen Kursen, Präsentationen, dass wir dann halt in Gruppenarbeiten an einer Präsentation arbeiten mussten. Und das fand ich tatsächlich sehr cool, weil ich dann zum Beispiel in einem Kurs mir extra so eine Truppe von 4 koreanischen Mädels geschnappt habe, weil die waren zu schüchtern, mich anzusprechen, ob ich mit denen arbeiten möchte. Und ich habe so, das ist meine Chance, jetzt mal koreanischen Kontakt zu knüpfen. Und da bin ich auf die zugegangen. Ich so, hey, wollt ihr mit mir zusammenarbeiten? Und da durften wir auch zusammen an einer Präsentation arbeiten. Und was mir da voll aufgefallen ist, die kennen so dieses typische Leadership und so diese Rollenverteilung nicht so sehr. Die sind mir wirklich hinterhergedackelt. Also ich musste denen sagen, was die machen müssen, und die haben einfach
Alpha
alles Woman,
schü. Ja, ja, krass.
War natürlich für mich so von Vorteil, weil es war halt schwer, sich mit denen zu verständigen. Und dementsprechend, ich glaube, wenn es zu Diskussionen innerhalb der Gruppe kommen würde, hätten wir Schwierigkeiten gehabt, uns zu einigen.
Ja, okay, verstehe, ja, ja.
Aber natürlich, auf der anderen Seite, ich wollte ja auch nicht die ganze Zeit die Managerin in der Gruppe sein und alles vorgeben und sagen, mach du das und dies muss so aussehen. Das wollte ich ja auch nicht. Aber es war halt interessant, das mal zu erleben, wie die da so vorgehen.
Auf jeden Fall, krass. Ja, und du hast es angesprochen, wie ist es da eigentlich neben dem Studium, arbeiten die alle irgendwie, oder ist es da so, dass die meisten Leute, dass die Eltern genug Geld haben, dass sie quasi studieren können, oder müssen die Studenten nebenbei arbeiten, um das Geld dafür zu haben?
Boah, ich würde sagen,
hast du das mitbekommen?
So ein bisschen. Ich kann das nicht hundertprozentig sagen, aber von dem, was ich von den Leuten, die um mich herum waren, mitbekommen habe, ist das nicht so gang und gäbe, so richtig zu arbeiten, wie, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das oder wie du das jetzt während deines Studiums gemacht hast, aber ich habe zum Beispiel als Werkstudentin immer gearbeitet, 20 Stunden die Woche. Und bei denen ist das nicht so gang und gäbe. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass der Workload einfach für die Uni extrem hoch ist und der Druck, Leistung zu erbringen im Studium, viel höher ist, als es jetzt bei uns ist. Deswegen glaube ich, ist bei denen okay, wir fokussieren uns hundertprozentig aufs Studium. Und wie die Lage der Eltern ist, kann ich tatsächlich schwer sagen. Aber es gab auf jeden Fall genug Studenten, die auch ohne zu arbeiten über die Runden gekommen sind. Also gehe ich mal stark davon aus, dass es trotzdem irgendwie geklappt hat.
Ja, okay, krass. So, Klasi, haben Sie noch Fragen? Natürlich hast du Fragen. Leg los.
Naja, das Studium interessiert mich ja nicht, da habe ich ja keine Berührung.
Ja, ich weiß, deswegen
habe ich noch studiert.
Genau, deswegen ein bisschen bashen einfach von der Seite. Es tut mir leid.
Nee, du, nimm ich dir gar nicht übel.
Der Anwalt kommt.
Sehr schön. Ja, prinzipiell, was mich interessieren würde, ist, also du bist ja dann immer zum Studium gependelt, jeden Tag. Ich fange nochmal so ein bisschen an von vorne, bevor ich aufs Studium eingehe, weil mich interessiert auch, weil ich super viel auch zum Beispiel über die öffentlichen Verkehrsmittel gehört habe und so. Deswegen frage ich danach, wie gut sind die im Vergleich zu Deutschen? Du hattest schon gesagt, dass das irgendwie schwierig zu vergleichen ist, aber das würde mich interessieren, wie sowas ablief zur Uni. Und dann würde mich vor allen Dingen auch interessieren, wie so eine Uni da einfach prinzipiell erstmal aussieht. Also ist das riesig im Vergleich zu einer deutschen Uni, weil keine Ahnung, an den Unis, die ich war, ich habe auch lange für Unis gearbeitet. Das heißt, ich war auch so, obwohl ich mich ja für Studieren nicht interessiere, an ein paar Unis zu Gast. Das heißt, wie groß ist zum Beispiel auch so eine Vorlesung da einfach? Weil ich weiß nicht, ich habe rausgehört, du hast in den Niederlanden studiert. Ich habe einen Kumpel, der hat auch in den Niederlanden International Business Management in Leeuwarden studiert. Da war ich auch 2-3 Mal zu Besuch, da ist das halt nicht so groß gewesen. Weil Leeuwarden ist jetzt auch nicht so die Riesenstadt. Aber im Vergleich zu Seoul, da stelle ich mir jetzt vor, dass so alles im Audimax abläuft mit mindestens 500 Teilnehmern. Wie ist das? Jetzt habe ich mehrere Fragen auf einmal gestellt.
Alles gut. Also erstmal zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich fahre tatsächlich recht wenig öffentlich in Deutschland. Deswegen, aber von dem, was ich bis jetzt immer selber erfahren habe und auch von Leuten, die regelmäßig fahren, mitbekommen habe, wenn Deutschland so eine 4 von 10 ist, dann würde ich sagen, ist Seoul oder Korea schon bei so einer 8,5 bis 9 von 10. Also da läuft alles schon sehr, sehr reibungslos ab. Dadurch, dass es halt so eine große Masse an Menschen in der Stadt sind, müssen natürlich auch viel, also muss das alles frequenter ablaufen. Das heißt, wenn du eine Bahn verpasst hast, also ich habe auch nie auf Uhrzeiten geguckt, weil wenn du eine Bahn verpasst hast, dann konntest du einfach 2 Minuten später in die nächste einsteigen, die dann wahrscheinlich auch leer kam. Das heißt, ich musste mich niemals darüber stressen, eine Bahn zu verpassen. Und ansonsten, die Stadt ist halt super connected. Dadurch, dass die halt eben so groß ist, musst du ja einfacher von A nach B kommen. Dementsprechend hast du super viele Bahnlinien, also Subway Lines, und kommst überall easy hin. Und obwohl meine Uni beispielsweise recht weit außerhalb lag, also meine Uni lag 1,5 Stunden von Gangnam, also von der Ortschaft, wo ich gelebt habe, entfernt, kommt jetzt einem super viel vor, 1,5 Stunden zu pendeln zur Uni. Aber tatsächlich ging das. Und das ging auch sehr reibungslos immer. Ich hatte nie Probleme zu pendeln. Bin zu spät gekommen, war auf mein eigenes Verschulden, weil ich irgendwie verschlafen habe, aber nie wegen der Bahn oder so. Also ich muss auch schon sagen, dass es crazy gut geplant ist. Also ich weiß nicht, warum es in Deutschland nicht so gut klappt, aber in Seoul zumindest, was ich da selber erfahren habe, klappt das schon mega, mega gut. Und bezüglich Uni, ich glaube, man kann die Unis schon mit den USA vergleichen. Also deren Campusse sind riesengroß und die haben auch ganz viele unterschiedliche Fakultäten, riesengroße Gebäude, und du hast halt auch dadurch, dass die Studenten halt sehr viel Zeit einfach auf dem Campus verbringen, gibt's auch ganz viele Student Clubs, also so Gemeinschaften, wo es dann heißt, okay, wir spielen gemeinsam Tennis oder wir laufen gemeinsam, wir haben einen Theaterkurs und sonst was. Da wird halt, das ist ein riesengroßes Angebot. Ich persönlich kenne das gar nicht von meiner Uni in den Niederlanden. Und natürlich, als ich da ankam, du brauchst halt 20 Minuten zu Fuß innerhalb des Campuses von einem zum anderen Gebäude. Da, was ich halt absolut nicht gewohnt bin, ich habe halt 2 Gebäude in meiner Uni gehabt, die direkt nebeneinander stehen, und ich hatte jetzt auch kein Audimax, wo dann 500 Leute in eine Vorlesung reinpassen. Also das war auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied. Ich kann aber nicht für die koreanischen Vorlesungen sprechen, die halt deutlich mehr besucht werden als jetzt die englischen Kurse. Bei uns hat das so in normalen Klassenräumen stattgefunden oder halt in so kleineren Vorlesungssälen. Aber wenn ich überhaupt jetzt den Campus vergleiche, war das eine ganz andere Welt.
Ja, check ich. Wie ist das, weil du das erwähnt hast, das finde ich mich super spannend, weil in Deutschland gibt es das ja, also dieses, dass man so ein College Campus oder Uni Campus hat, wie in Amerika, gibt es ja in Deutschland fast gar nicht. Also mit irgendwie, außer man ist, keine Ahnung, an der Sporthochschule, die haben Sporthallen und Schwimmbad und sowas. Ne, aber sonst ist das ja super wenig in Deutschland, dass man so welche Angebote auch an den Universitäten mit hat. Mag vielleicht 1, 2 Ausnahmen geben, aber weiß nicht, da wo ich angefangen hatte zu studieren zumindest, da hatten wir Vorlesungsräume, und weil es so Informatik und Technik war, hatten wir so ein paar Forschungslabore. Mhm. Aber that's it, das war es wirklich, komplett danach gar nichts mehr, ne? Und irgendwie so extra Angebot war dann eine Mensa und das war's.
Also an meiner Uni zumindest, auch an ein paar anderen Unis, die ich auch so besucht hatte, weil mich die interessiert haben, ist das schon krass ausgebaut. Also wir hatten auf jeden Fall einige Tennisplätze. Ich spiele selber Tennis, deswegen hat mich das total interessiert gehabt. Und deswegen fand ich das auch cool, dass da Tennisplätze einfach auf dem Campus sind. Dann hatten die, also Koreaner sind super, wie hieß nochmal die Sportart? Nicht Football, sondern Baseball. Baseball-Fanatiker, die spielen das auch richtig, richtig gerne.
Guck mal, hätte ich gar nicht gewusst.
Ja, krass. Und die hatten einfach einen Baseball-Court einfach auf dem Campus. Das ist auch crazy.
Bisschen wie in der USA dann, ne?
Ja,
mit dem so Baseball und Stuff.
Ich, genau. Dann fand ich auch super interessant, dass die Student Dorms auch auf dem Campus sind. Das heißt, also ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, im Student Dorm zu bleiben. Ich habe mich ja dann schlussendlich dagegen entschieden, aber dann hätte ich einfach auf dem Campus gelebt. Fand ich eigentlich auch cool. Wir hatten kleine
Gibt's da Supermärkte?
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, wir hatten auch Supermärkte auf dem Campus, sowohl in der Uni direkt, wo wir dann halt immer zu Mittag gegessen haben, also wenn wir dann so einen Snack holen wollten, als auch direkt im Student Dorm. Also das ist schon so eine Kleinstadt. Also ich habe das wirklich verglichen wie eine Kleinstadt, weil du alles, was du brauchst, einfach auf dem Campus hast. Sportliche Aktivitäten, Versorgung, Arzt, also wirklich alles.
Ja, das ist voll krass. Also so habe ich es mir nämlich dann auch ein bisschen vorgestellt, weil ich habe jetzt einen Kumpel, der in Amerika studiert, jetzt habe ich schon wieder vergessen, der ist nämlich Sportstudent da und der hat jetzt 5-mal gewechselt, deswegen muss ich jetzt lügen, wo er gerade ist. Ich habe den Überblick verloren, weil der wurde immer weiter geworben und dann hat ihn das nächste College eingekauft, dass er da spielt und so weiter und so weiter. Und also der hat 10-mal gewechselt. Aber da war es wirklich auch bei jedem, so wie du das jetzt ein bisschen beschreibst, dass du eigentlich als Student, wenn du dein College-Dorm da hast, theoretisch, außer du möchtest jetzt wirklich irgendwie Bars und sowas außerhalb haben, obwohl das haben die zum Beispiel in Amerika teilweise auch, dass sie Restaurants und Bars und sowas so ein bisschen zumindest auf dem College-Gelände haben, brauchst du aber eigentlich irgendwie gefühlt dein College nicht mehr verlassen, weil du da komplett alles an Angebot hast.
Ja, das ist schon cool. Also ich habe das halt von Freunden mitbekommen, die dann halt in den Student Dorms geblieben sind und dadurch, dass du halt auch deine ganzen Freunde da hast, die dann auch mit dir dort bleiben, gab es Tage, wo die das, glaube ich, auch gar nicht verlassen haben, weil wir hatten auch Mensen gehabt auf dem Campus, auch unter den Dorms. Das heißt, du hast da auch Essen bekommen. Cafés hatten wir sehr viele. Also eigentlich alles drin, was du brauchst.
Nice. Wie ist so der Kostenpunkt, wenn man das studiert für sowas, bezahlt man allgemein eine Studiengebühr auch, also falls du es weißt, als Koreaner und da drin ist sowas, dass man einen Studiendorm nutzen kann, weil in Amerika ist das ja häufig so, dass du das quasi zusammen machst oder wenn du da sogar als Stipendiat bist, so wie das ein Kumpel von mir ist, wird dir alles einfach gestellt, ne, dann bist du sowieso da, oder ist das quasi, dass du dich dann auf eine Wohnung bewerben musst da und sowas, weißt du das?
Ich kann jetzt gerade keine klaren Zahlen zu Studiengebühren geben, ich weiß auf jeden Fall, dass die recht teuer sind, also es ist jetzt nicht so wie bei uns in Deutschland, dass du 350 Semesterbereitag hast und das war's, das ist deutlich teurer und wegen den Dorms, das ist auf jeden Fall nicht drin. Viele Studenten jetzt bei mir an der Uni haben in der Umgebung halt entweder eine eigene Wohnung gehabt oder haben noch mit den Eltern gelebt. Aber die wenigsten sind tatsächlich auf dem Campus geblieben. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil du dir ein Zimmer teilen musst. Und also das war auch mein Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, in den Student Dorms zu leben, weil du dann halt wirklich auf kleinstem Raum, ich glaube, das waren so 12 oder 10 Quadratmeter, 2 kleine Betten hattest und noch ein Bad, das du dir teilst. Und ich glaube, so auf langfristige Sicht ist das nicht so cool. Also ich hätte es, glaube ich, für ein Auslandssemester trotzdem machen können, aber ich glaube, so mehrere Jahre wäre das auf jeden Fall nichts gewesen für mich. Und ich verstehe auch, warum das dann halt die Einheimischen auch nicht tun. Und Kostenpunkt bezüglich Leben. Also das Wohnen ist auf jeden Fall teuer. Wohnen ist ja generell teuer, auch in Seoul. Da gibt's auch eine riesengroße Wohnungsknappheit. Ich muss auch sagen, meine Wohnung war, was den Preis betrifft und die Leistung betrifft, total lächerlich. Ich hatte eine 14 Quadratmeter Wohnung und habe fast 900 Euro Miete gezahlt. Lag aber auch schon an der Location, weil ich, wie gesagt, halt wirklich im Zentrum, also das ist so ein bisschen, wenn du das vergleichen würdest, wenn du auf der Kö in Düsseldorf wohnst, also wirklich im Zentrum des Zentrums, hast du dann gelebt. Deswegen natürlich war auch die Wohnung teurer. Aber je weiter außerhalb du bist, glaube ich, ist auch Wohnraum besser zu finanzieren. Ich glaube, oder ich würde jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wenn du dich nicht um Wohnen kümmern musst, dann ist es schon für uns Europäer recht günstig dort, oder als Deutsche recht günstig dort zu leben, also was die Versorgung betrifft. Ich weiß auch zum Beispiel, dass die Leute, die in den Student Dorms geblieben sind, nur so, ich glaube, 280 bis 300 Euro im Monat gezahlt haben, was natürlich eine deutlich kleinere Last ist als halt, ne, die 900 Euro, die ich dann zahlen musste.
Safe.
Ja, voll. Das ist dann tatsächlich ja so ein bisschen mit Deutschland vergleichbar, wenn du da in so Student Dorms gehst oder so. Bei uns gab's das zumindest, da konntest du das auch machen. Da musstest du auch so irgendwie 300, 400 Euro bezahlen. Ansonsten, ne, also das zumindest hätte ich jetzt mit dem Preis, ich hätte sogar geschätzt, dass du fast noch mehr für deine Wohnung bezahlt hast, weil ich kenne so ein Kumpel von mir hat 2 Semester in Tokio studiert und gelebt und hat auch nicht in den Student Dorm gewohnt.
Da
war es wirklich komplett bodenlos. Also der hat 1.500 Euro für eine auch irgendwie 14 Quadratmeter Wohnung oder sowas mit Badezimmer geteilt auf dem Flur bezahlt.
Ich meine, die haben doch da sogar so Schlafkapseln teilweise, weil die da so schlimm rot
sind. Deswegen hatte ich fast damit gerechnet, dass es noch mehr ist, weil die Städte sind halt, ist halt in allen Ballungsgebieten. Ne? Viele Leute ziehen dahin wegen Jobs und sowas. Hast du ja in Deutschland auch das, deswegen die Städte alle relativ schlecht bezahlbar sind. Ne?
Da muss also,
leider in anderen Ländern.
Da muss ich sagen, ich hatte schon einen sehr, sehr großen Glücksgriff mit meiner Wohnung, weil ich hatte ein ganz gutes Badezimmer für mich alleine und eine europäische Dusche, weil in Korea haben die sehr oft Duschen, in Anführungsstrichen. Da ist einfach so ein Schlauch mit Duschkopf an deinen Wasserhahn gebunden. Dann duschst du mit Toilette und Waschbecken im Raum einfach nur und alles wird nass, also super unpraktisch. Und ich hatte da schon sehr Glück, dass ich eine europäische Dusche hatte. Und ich hatte auch eine ganz ausgestattete Küche, also was heißt ganz ausgestattet, ich hatte jetzt keinen Backofen, aber ich hatte halt eine Küche mit so einem kleinen Herd, mit einer kleinen Herdplatte, Waschbecken, konnte meine Sachen schnibbeln und großen Kühlschrank und alles. Also was das betrifft, haben die das schon sehr, sehr smart geplant gehabt, diese 14 Quadratmeter. Deswegen war es auch im Endeffekt okay für mich, diese 900 Euro Miete zu zahlen, weil es auch jetzt einfach nur eine begrenzte Zeit war, ne?
Wie hast du die Wohnung gefunden?
Ja, das ist eine ganz, ganz eigene Story für sich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Highlight-Story über meine ganze Erfahrung in Korea. Und zwar wollte ich ja unbedingt halt eine eigene Wohnung haben. Und es ist bekanntlich unfassbar schwer, in einem anderen Land, wo du auch die Sprache nicht sprichst, wo du das System noch nicht weißt und verstehst, eine Wohnung zu finden, weil egal, wo du nach einer Wohnung suchst, ist es immer schwer. Ich glaube, ich hätte auch in der gleichen Stadt hier bei mir Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Und dann Korea ist dann auch mal ein ganz anderes Thema. Ich habe mich bereits schon 1-2 Monate, bevor ich dann nach Korea gezogen bin, voll informiert gehabt und versucht gehabt, eine Wohnung zu finden, habe mich da auch irgendwie an Makler gewendet, aber es kam halt nichts bei rum. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin so ein bisschen abenteuerreicher und deswegen habe ich dann einfach gesagt, komm, ich habe ja, bevor mein Studium losgeht, 5 Tage Zeit, also ich komme an, ich habe 5 Tage Zeit und dann geht mein Studium los, 5 Tage Zeit, eine Wohnung zu finden.
Macherin.
Ja, wirklich.
Ja, ich komme dann an, ich hatte dann schon so einen Termin bei einem Makler gemacht, der auch super sketchy war, muss ich sagen. Also frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Und dann war der zweite, also am ersten Tag kam ich an, ich kam abends an, deswegen hatte ich eh nicht viel Zeit. Also am nächsten Morgen fertig gemacht, zum Makler gesteppt, kam nichts bei rum, weil die erstens kein Englisch konnten und die haben mir so ekelhafte Wohnungen, also schon im Internet gezeigt, kam ich nicht bei rum. Ich habe dann schon so langsam Verzweiflung verspürt, weil ich mir so dachte, was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll, was ich machen soll. Ich habe dann, ich hatte ja erzählt, ich war ja in London für eine Summer School und durch so ein Alumni-Programm hatte ich irgendwie noch den Kontakt von einer Koreanerin, die auch in Seoul lebt und da auch aber vorher in der Summer School war. Also ich kannte sie persönlich gar nicht. Ich dachte mir so, kannst eh nichts verlieren, schreib ihr mal. Ich so, hey, ich brauche ganz dringend deine Hilfe, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ich bin verzweifelt, ich bin alleine in einem Land und gar keine Ahnung, wie das alles hier funktioniert, kannst du mir bitte helfen? Und die, muss ich sagen, ich glaube, die war wirklich geschickt von Gott in dem Moment, die so, mach dir keine Sorgen, und die konnte auch perfekt Englisch, mach dir keine Sorgen, ich komme morgen früh zu dir, ich suche jetzt gleich ein paar Makler raus, telefoniere mit denen rum und dann werden wir dir auf jeden Fall in Kürze eine Wohnung finden. Die ist dann am nächsten Tag zu mir gekommen. Wir haben uns getroffen. Ich kannte sie auch noch gar nicht.
Ehrenfrau.
Ja, voll. Und dann ist sie wirklich von Makler zu Makler mit mir gesteppt, hat sich, ich glaube, 10 Wohnungen mit mir besichtigt an einem Tag. Also, dass sie sich überhaupt diese Zeit genommen hat, ist crazy.
Naja,
und die hatte dann auch gesagt, wenn du heute eine Wohnung findest, dann musst du dich auch in der Sekunde entscheiden, weil Wohnungen sind innerhalb von Sekunden weg und dann hast du keine Chance, nochmal eine zu finden. Und dann hatte ich die Wohnung gesehen, aber ich konnte mich nicht entscheiden und ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Ich wollte das einfach nicht allein entscheiden, vor allem, weil das halt auch so ein hoher Preis ist und ich mir einfach nicht sicher war. Ich konnte auch meine Eltern nicht erreichen, weil es einfach nachts ist in Deutschland und bei uns war tagsüber, also total crazy. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme die Wohnung. Ich bin dann total blind, auch noch dahin ins Maklerbüro, habe den Vertrag unterschrieben und den Vertrag nicht einen Satz verstanden natürlich, weil alles auf Koreanisch.
Koreanisch,
ich habe das halt in Google-Übersetzer gepackt, hat alles sowas von falsch übersetzt, also hat mir gar nichts gebracht. Schlussendlich habe ich dann halt auch gesehen, dass ich irgendwie eine fette Strafe hätte zahlen müssen, wenn ich da irgendwas nicht beglichen hätte und keine Ahnung. Also das war schon sehr risikoreich, was ich gemacht habe. Also ein bisschen, ja, ein bisschen dumm, würde ich mal sagen.
No risk, no fun.
Genau, das war halt wirklich mein Motto. Das war wirklich mein Motto, bevor ich diese ganze Journey begonnen habe. Und dann fing aber eigentlich der richtige Pain an. Und zwar musste ich irgendwie total, ich glaube fast 3000 Euro Deposit zahlen. Weil das irgendwie in Korea so ein Ding ist, dass du richtig hohe Deposits hast. Ich laufe dann zur Bank und will dann halt natürlich von meiner deutschen Karte Geld abheben, weil ich denen das Cash geben muss. Weil auch irgendwie Banktransfer nicht geklappt hat, weil das super hohe Raten da eingezogen werden. Ja, Karte wird nicht akzeptiert. Auf einmal, ich versuch's halt nochmal, Karte wird nochmal declined. Ich versuch's nochmal, Karte wird gesperrt.
Geil.
Ich versuch's mit meiner zweiten Karte, es funktioniert auch nicht, die wird auch gesperrt. Ich bin ultra verzweifelt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich rufe meinen Dad an. Ich frage den, ob der irgendwie es schafft, das Geld zu überweisen, ohne vielleicht jetzt 300 Euro nochmal extra Geld drauf zu zahlen für diese Überweisungsrate da. Ich glaube, ich habe 3 Nächte nicht geschlafen, ich habe 3 Tage Zeit, das Geld zu ihm zu übermitteln. Ich habe diese 3 Nächte nicht geschlafen. Ich war so panisch, weil ich halt wusste, dass ich dann halt so eine Fee zahlen muss, wenn ich es nicht begleichen kann. Und bin dann irgendwie jeden Morgen noch zu unterschiedlichen Banken gelaufen und habe es versucht. Und dann habe ich irgendwann eine Bank gefunden, wo ich dann halt irgendwie auf einmal so 700 Euro abheben kann. Das heißt, ich musste mir das auch nochmal so aufteilen und mehrmals, ich habe innerhalb von ein paar Stunden mir Geld abheben und dann kam ich mit so einem Batzen an Geld aus dieser Bank raus, um diesem Vermieter halt meine Deposit, meine erste Miete zu zahlen.
Miete, ja, ja, okay, krass.
Bis ich diesem Mann das Geld in die Hand gedrückt habe, ich dachte, ich gebe das jetzt alles auf und fliege zurück. Ich habe keinen Bock mehr. Also ich muss auch sagen, das war halt wirklich so einer der größten Challenges, die ich hatte. Und ich glaube, da habe ich auch einiges für mein Leben gelernt. Also seitdem bin ich viel, viel resistenter, was sowas angeht und komme auch viel einfacher mit Problemen klar. Ich bin auch sehr dankbar für diese Situation im Nachhinein. In der Sekunde, ich war so kurz davor, einfach zusammenzubrechen. Ich habe auch heulend meine Mama angerufen, weil ich irgendwann nicht mehr konnte. Also das war schon eine jetzt im Nachhinein witzige Story.
Aber geil, dass das alles so geklappt hat und sie dir vor allen Dingen auch einfach so geholfen hat. Also ja, ultra voll. Stark auch von ihr.
Ach ja, und die hat mir noch Geld vorgestreckt, weil es irgendwann nicht mehr geklappt hat.
Süß, geil. Ja. Ehrenfrau.
Ja, voll. Also da bin ich hier voll auch bis heute unfassbar dankbar. Und ich kann sie, glaube ich, niemals so krass zurückzahlen, weil sie mich da wirklich aus einer richtig, richtig beschissenen Situation gerettet hat. Also da sieht man auch, Koreaner sind sehr, sehr hilfsbereit. Also das war die erste Begegnung für mich.
Wollte ich auch sagen, das hat man dann da auch total, also das hat es dann ja auch wieder gespiegelt, einfach diese Gastfreundschaft und einfach die Sachen zu machen und die Leute zu unterstützen. Ja, sehr cool, sehr cool. Klaas, ich glaube, das ist eine Frage, die du auch stellen wollen würdest, deswegen stelle ich sie. Und zwar, bist du denn rumgereist in deinem Auslandssemester und was hast du an andere Länder noch gesehen oder was hast du in Südkorea noch anders gesehen? Was war da so deine Eindrücke?
Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr viel noch rumgereist, während ich da war, weil ich mir so dachte, wenn ich jetzt schon einmal dort drüben bin, muss ich das ausnutzen. Mhm. Ich muss sagen, im Nachhinein bereue ich so ein bisschen, dass ich wenig von Korea noch gesehen habe, jetzt ausgenommen von Seoul. Ich bin in der Umgebung von Seoul noch mal ein bisschen gereist, habe da so kleine Daytrips gemacht. Zum Beispiel gab es da so eine kleine Insel, die mitten in einem Fluss ist, die man bereisen konnte. Mhm. Da bin ich halt hingefahren und dann bin ich auch nach Busan. Busan ist die südlichste Stadt in Korea. Bin ich für so 3 Tage, glaube ich, mit meinen Freunden, die ich dann da halt kennengelernt hatte, gereist. Und ansonsten, wie gesagt, nur so ein bisschen halt um Seoul herum. Ich muss auch sagen, ich hab mich tatsächlich gestern noch mit meinen Freunden, die ich halt aus Korea kenne, getroffen, weil die auch aus NRW kommen. Und da haben wir noch mal so ein bisschen das alles Revue passieren lassen und haben dann auch festgestellt, dass wir tatsächlich zum Beispiel Busan nicht so krass fanden wie zum Beispiel Seoul. Ich fand, Busan war cool, einmal so für so 2 Tage hinzugehen, aber Seoul hat auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr zu bieten und ich finde auch kulturell hat es einfach nochmal einen ganz anderen Charme. Deswegen ja, fand ich schon an sich cool, aber wie gesagt, ich fand trotzdem Seoul besser. Und ansonsten bin ich halt nach Japan gereist. Ich habe eine Woche Japan gemacht. Da war ich in Tokio, in Kyoto und Osaka. Alles.
Bist du geflogen?
Ja, ich bin nach Tokio geflogen und dann habe ich den Shinkansen, diesen Schnellzug nach Kyoto und Osaka genommen. Super convenient, also unfassbar easy und gut angebunden. Und ist auch ganz cool, du kommst ja dann so an dem Mount Fuji vorbei und siehst auch noch auf dem Weg richtig viel. Das war auf jeden Fall richtig cool. Tokio ist nochmal was ganz, ganz anderes, muss man sagen, als Seoul. Also nicht ganz anders, aber irgendwie habe ich vorher immer gedacht, dass sich das ja bestimmt sehr ähneln würde. Aber ich muss schon sagen, kulturell ist das auch nochmal ein bisschen anders und die Menschen sind anders. Mir hat am meisten Kyoto gefallen. Das fand ich sehr, sehr cool. Das war so ein bisschen traditionell japanisch, noch sehr ländlich irgendwie. Zwar auch touristisch, aber nicht so überfüllt wie Tokio beispielsweise. Genau, und dann bin ich, nachdem ich das Semester abgeschlossen habe, bin ich nach Bali geflogen. Ich wollte eigentlich ursprünglich auf die Philippinen, aber ich habe da gehört, dass es da eine sehr, sehr große, ein großes Risiko für so, wie nennt man die? Taifune. Nee, Taifune.
Ah,
gibt. Taifune. Genau, und deswegen dachte ich mir so, lass ich mal lieber sein. Hätte ich eigentlich machen können im Nachhinein, habe ich dann noch gesehen. Aber deswegen bin ich dann nach Bali. Ich bin nach Malaysia. Also nach Kuala Lumpur, dann bin ich nach Bangkok und von Bangkok aus nach Koh Samui und dann wieder zurück nach Bangkok und nach Vietnam, nach Da Nang und Hoi An. Genau, das waren die Reisen, die ich dann noch gemacht habe.
Voll cool.
Ja, richtig. Was sind deine Must-Sees?
Ah, guck mal, da kommt's. Ja, ja.
In Seoul meinst du oder generell?
Da ich jetzt erstmal Japan und Südkorea abarbeite, gerne in den beiden.
Also,
und das andere heben wir uns für ein anderes Timing auf, wenn du nochmal zu Besuch kommst.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube sowieso, wir können noch drei
Stunden. Ja, glaube ich auch.
Ja, ja. Locker.
Vielleicht machen wir noch einen Teil 2 daraus und dann können wir nochmal
spielen. Ja, safe, also gerne.
Ja, ich wäre dabei. wir wollen ja auch jetzt den Rahmen dieser Folge nicht sprengen.
Special-Folge direkt 5 Stunden, Leute. Los geht's. Manchmal
so.
okay, Must-Sees. Boah, super schwer. Ich kann dir auf jeden Fall dazu noch mal eine Liste zukommen lassen für deine zukünftige Reise, wenn es dich dahin führen sollte. Ich würde sagen, Seoul gibt es halt super, also ich finde Seoul als Stadt unfassbar cool, weil du siehst einfach, wie Modernität auf Tradition clasht. Also du hast mitten in der Stadt, wo du Hochhäuser hast und ganz abstrakte Architekturen, so.
Alles gut, das haben wir auch immer mal wieder, Sprachfehler sind normal.
Da nebenan hast du direkt so ein ganz ganz traditionelles Palast oder so ein Tempel oder so. Das fand ich unfassbar cool an Seoul, dass du halt irgendwie diese Vielfalt einfach da direkt mitbekommst. Ansonsten, also da gibt's halt wie gesagt diese ganzen Paläste, da kann ich auf jeden Fall empfehlen, 1-2 davon abzuklappern. Es gibt 2, ich weiß ehrlich gesagt die Namen jetzt auch nicht mehr, kann ich dir wie gesagt schicken, die man auf jeden Fall gesehen haben muss und dann also denkst du auch darüber nach, wie die Menschen einfach dort gelebt haben. Es ist schon ganz cool, das zu sehen. Ansonsten, es gibt so ein paar Aktivitäten, die man auf jeden Fall gemacht haben muss. Beispielsweise findet im Sommer immer so eine Drohnenshow ab und generell Koreaner sind so super verrückt nach so Ausstellungen und Feuerwerke und irgendwelche Lightshows und sowas und die versammeln sich, also wirklich, das ist für die so ein Riesenfest und die versammeln sich wirklich an diesem Punkt und du stehst wirklich Mensch an Mensch da, nur damit du dir das anguckst, aber das stört auch einen gar nicht, weil irgendwie jeder ist voll fokussiert auf dieses Event, aber sowas muss man auf jeden Fall abgeklappert haben, also es gab, wie gesagt, so eine richtig coole Drohnenshow und die geben sich ja super viel Mühe mit. Der Lotte Tower, das ist das höchste Gebäude in Seoul. Da muss man auf jeden Fall mal hochgegangen sein, weil da, ich glaube, ich habe das 3 Monate, nachdem ich da hingezogen bin, gemacht. Und da habe ich erst gecheckt, wie unfassbar groß diese Stadt ist. Und du siehst halt die komplette Stadt von oben. Und das ist wirklich, wirklich atemberaubend, das einfach zu erleben und zu realisieren, dass du jetzt gerade in dieser Stadt bist und eigentlich nur so ein kleines Insekt oder sowas gefühlt in dieser also als Stadt in der Stadt agierst. Deswegen, das war auf jeden Fall richtig cool. Wenn man wandern mag, dann gibt es auch echt ganz gute Wanderrouten und Berge in Seoul einfach, was auch crazy ist, dass es in einer Stadt einen Berg gibt, den man irgendwie, ne, wo man hochsteigen kann.
So wandern, ja, ja,
genau.
Krass.
Das habe ich auch gemacht einmal. Auch sehr, sehr cool. Da ist auch, ich glaube, das war der Bukhansan Berg, also Mountain. Und da gab es einfach einen Tempel ganz oben auf dem Berg. Und das war irgendwie so cool. Okay. Da war halt eine Frau, die, ich weiß auch gar nicht, das sind ja Buddhisten. Und da war eine Frau, die, ich glaube, am Beten war oder halt irgendwie so eine Tradition ausgelebt hat. Und das war so interessant, das zu sehen. Und mit dieser ganzen Aussicht und ich weiß nicht, das war irgendwie total ein Moment, den ich mir noch immer merke und worüber ich teilweise noch nachdenke. Ansonsten, genau, diese Food Markets muss man auf jeden Fall gemacht haben. Ich weiß nicht, habt ihr mal diese Serie auf Netflix gesehen über diese Street Foods der Welt?
Nee. Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber ich gucke von einem YouTuber, der in Seoul zum Beispiel auch auf Street Food Markets unterwegs war. Deswegen, davon kenne ich das so ein bisschen.
Ich kann auf jeden Fall die eine Folge aus Korea sehr empfehlen, weil da wird dieser Gwangjeon Market, der beliebteste Market da halt in Seoul, gezeigt. Mhm. Und da ist auch eine Frau, die ich auch selber kennengelernt habe und da bei der auch gegessen habe. Und da muss man auf jeden Fall die Köstlichkeiten der koreanischen Küche probieren und sich da durchtesten. Also als meine Eltern mich dann besucht haben in Korea, bin ich auch mit denen dahin und habe denen alles gezeigt. Und das fanden die auch sehr, sehr cool. Ich habe auch hier so ein paar kleine Geheimtipps, wo man noch so hingehen kann. Vielleicht so weniger touristische Orte, wo sich dann halt eher die Koreaner aufhalten. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Und ansonsten, wenn du Cafés magst, dann wird dein Herz auf jeden Fall in Seoul aufgehen. Also die Koreaner sind super obsessed mit so süßen Cafés, mit so kleinen Desserts und richtig tollem, also richtig, richtig gutem, qualitativen Kaffee. Das war auf jeden Fall, also definitiv, ich habe da eine ganz lange Liste von Cafés, also kann ich dir wie gesagt schicken. Und ansonsten...
Ich merke schon, ich plane nochmal 2000 Euro extra auf mein sowieso schon eingeplantes Urlaubsbudget
ein. Auf jeden Fall. Und ansonsten iss so viel du kannst. Ich weiß nicht, inwiefern du dich mit der koreanischen Küche auskennst, aber ich liebe sie und du wirst... Also ich habe da auch zugenommen, weil es so gut war, das Essen. Da gibt es auf jeden Fall einiges, was man ausprobieren
also dann,
muss.
Also dann muss ich jetzt reingrätschen. Meine Frage, was ist dein Must-Try und was fandst du am leckersten? Vom Essen.
Okay, ich hab was, weil das war auch so eine Sache. Also die Koreaner, die lieben es, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Und also die sind bekannt dafür, dass du halt immer von der Mitte isst. Du hast nicht dein eigenes Gericht für dich und isst dann halt,
ja, ja.
Sondern du teilst dir halt alles. Und ich hab das so geliebt. Und eine Sache, die ich total gerne gegessen habe mit meinen Freunden, war Dak Galbi. Das ist basically so ein riesengroßer Pot, der in die Mitte gestellt wird. Also und der ist halt durchgehend beheizt. Und da kommt dann so eine Mischung aus Hähnchen mit Ramennudeln und kennt ihr diese Rice Cakes? Habt ihr das mal gegessen? Mhm. Genau. Und dann in so einer Gochujang-Soße und da drüber ist so Käse. Boah, ich fand das so lecker. Und dann hast du dazu noch unendlich viel Kimchi und eingelegten Kraut und sowas bekommen. Und dann konntest du noch so ein paar andere Kleinigkeiten dazu bestellen. Das habe ich total geliebt. Ansonsten das war auch das erste Gericht, was ich dort gegessen habe, war Tteokbokki. Das ist halt das sind diese Rice Cakes in dieser Soße halt, die du halt auch immer an so Streetfood-Ständen bekommst. Und ansonsten definitiv Bibimbap. Das ist dieser Reis mit so Gemüse drauf und halt, du möchtest mit so Fleisch, also mit deren, die haben so eine besondere Art, wie die das Fleisch zubereiten. Super, ja, super lecker. Ich könnte wirklich alles aufzählen. Es war so lecker alles. Aber ich habe das sind so die.
Dann machen wir noch eine extra Folge nur zum Essen. Ja, ja. Okay.
Was auch wirklich meine Hauptsorge ist, wenn ich da hinreise. Also ich habe schon fest eingeplant, mindestens 5 Kilo ja, zuzunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
Und richtig arm danach wiederzukommen. Also das ist so, danach nehme ich die 5 Kilo dann aber auch wieder ab, weil ich mir in Deutschland einfach erstmal kein Essen mehr leisten kann
du
für 2-3 Monate.
Du wirst es aber nicht
Monate
bereuen.
Und erstmal
ich kann es dir sagen, du wirst ja, es nicht bereuen.
Daher, das beinhaltet mein ja. fester Plan schon. Also da bin ich schon drauf
sehr
vorbereitet.
Gut, sehr gut.
Ja. Genau so muss man es machen. Ich weiß nicht, ich habe noch eine Frage, die ich dir stellen würde. Mhm. Für mich wäre es eine Abschlussfrage. Ja. Ich hätte natürlich auch noch tausende andere Fragen, aber unter Anbetracht der Zeit ist halt die Frage, wie lange wir die Folge noch strecken wollen. Ich kann jetzt schon mal sagen, komm, lass gerne nochmal eine Folge
sehr
machen.
Gerne.
Ich würde es mega geil finden, wenn wir das fortfahren.
Auf jeden Fall.
Ich meine, Klaas hat auch wahrscheinlich noch tausend Fragen, die einfach man nicht beantworten konnte. Meine Frage ist, jetzt so das öffentliche Stadtbild und auch so vielleicht öffentliche Toiletten, ist es sauberer als bei uns? Das ist so das, was mich interessiert, weil wenn ich jetzt so an asiatische Länder denke, zum Beispiel so an Japan, da hat man ja immer im Kopf, es ist super sauber und die achten drauf, dass es sauber ist und auch die öffentlichen Klos, man kümmert sich darum und es wird nicht verrotzt, so wie jetzt in Deutschland. Ich meine, wenn du in Deutschland auf ein öffentliches Klo gehst, hast du Angst, dass du irgendeine Krankheit bekommst. Deswegen ist meine Frage, ist es da sauberer als bei uns?
Ja, auf jeden Fall. Also generell das Stadtbild würde ich mal sagen, du siehst sehr, 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 sehr wenig Dreck. Das Einzige, wann ich halt zum Beispiel ein verdrecktes Stadtbild gesehen habe, ist abends, also ich habe in so einer Straße gelebt, die direkt an so einer Party-Area gebunden war, sage ich mal, wo halt super viele, also das nennt sich Pocha, das ist so, da sitzt du dich halt einfach super einfach und simpel auf so Plastikstühle und alle sind am Trinken und Essen. Das ist halt so deren Art und Weise, wie die halt so einen Abend ausklingen lassen. Die trinken halt auch super viel. Und dann ist es halt schon schneller.
Raki abfall- wahrscheinlich, oder?
Wie bitte?
Raki? Auch den Schnaps?
Nee,
den
Soju.
Sake.
Ah, okay.
Raki. Also Sake ist das Japanische, so. Weil Raki wäre das. Raki kommt aus Europa.
Raki
sorry,
ist
never mind.
Ganz
egal.
Falsch unterwegs.
Sorry. Okay. Erzähl weiter.
Genau, die trinken aber sehr viel Soju. Sind auch sehr gut da drin. Und das war halt der einzige Moment, wo ich halt so ein verdrecktes Stadtbild gesehen habe, wo dann halt irgendwie Servietten und was weiß ich was auf dem Boden waren. Oder halt, wenn Leute nach der Party noch irgendwie in einem McDonald's oder sowas waren und Sachen einfach auf den Boden geschmissen haben. Ich muss aber sagen, das wurde auch sehr, sehr schnell beseitigt. Deswegen Stadtbild generell super, super sauber. Und wegen den Toiletten, es ist auf jeden Fall sauberer als in Deutschland. Also ich hatte weniger Bedenken, auf eine öffentliche Toilette zu gehen in Seoul, als ich es jetzt hier in Deutschland habe. Es gibt natürlich voll viele Dokumentationen darüber, wie sieht das Leben in Japan oder Korea aus und was für krasse Gadgets es da gibt. So krass ist es nicht. Es sind trotzdem simple Toiletten.
Okay.
Du hast da jetzt nicht deine Po-Dusche mit aufheizbarem Klodeckel überall. Nee, hast du nicht? So wird das ja oft so in Dokumentationen dargestellt, meiner Meinung nach. Das ist es nicht. Du hast auch deine ganz normalen Toiletten. Aber man sieht auf jeden Fall, dass sie da schon ein bisschen mehr Respekt füreinander haben und man da trotzdem noch recht gut auf Toiletten gehen kann, also im öffentlichen Raum.
Ja, geil. Okay, nice. Klaas, ich weiß, du hast noch viele Fragen. Möchtest du noch eine abschließende Frage stellen? Oder willst du dir noch Fragen fürs nächste Mal aufbewahren?
Ich glaube, weil wenn ich jetzt auch noch eine abschließende Frage, dann machen wir noch wieder ein neues Thema auf, ist meine große, große Sorge.
Okay.
Und dann sitzen wir hier noch mindestens eine halbe Stunde länger. Deswegen würde ich mir tatsächlich meine Fragen fürs nächste Mal aufsparen, obwohl ich noch sehr viel hätte.
Okay, ja, dann perfekt. Also dann lassen wir es mit den Fragen. Für alle Hörer, wir sagen euch jetzt, da wird auf jeden Fall eine zweite Folge kommen. Mal gucken, wann wir es hinbekommen. Aber ich sage jetzt schon mal vielen Dank, dass du bei uns warst. Was ich nicht vergessen darf, und das ist sehr wichtig, und zwar Bring George Back Again. Die Petition kommt noch und wir wollen, dass Uranus wieder George heißt. Das ist ein Running Gag bei uns, Hazal, kennst du nicht. Aber der Uranus hieß früher mal George. Der Planet hieß mal George.
Ach
und der
so.
Wurde irgendwann in Uranus umbenannt. Ja, ja. Und wir wollen, dass Uranus gerne wieder George heißt, weil es einfach viel cooler ist. dass der mal George gehießen hat.
Da aber jetzt mal, kannst du ja gerne mal ein Statement abgeben, das ist doch eine bodenlose Frechheit, oder?
Total.
Das Uranus ja, heißt guck, nicht George.
Ja, auf jeden Fall. Guck mal, da haben wir die erste, die Petition unterschreibt.
Ich würde die auf jeden Fall unterschreiben.
So, endlich haben wir jemanden.
Okay.
Aber nein, ich habe auf jeden
sehr
Fall
geil
zu danken. Hat mich mega gefreut. Ich hoffe, auch den Zuhörern hat es gefallen und fand einfach das, was ich zu erzählen hatte, spannend und sind vielleicht auch hoffentlich auf die nächste Folge gespannt. Ich wäre auf jeden Fall super, super gerne dabei. Hat mich auch sehr gefreut, mit euch diese Folge drehen zu dürfen. War auf jeden Fall ein Vergnügen für mich.
Ja, nice. Also, wir haben zum Ende immer noch zwei Traditionen. Bei der einen kannst du mit einspringen gleich. Die erste Tradition ist, dass ich ja immer ein Zitat am Ende habe. Das Zitat habe ich natürlich auch heute vorbereitet. Und Leute, seid bereit. Das Zitat ist, wenn Sie 22 sind, körperlich fit, hungrig zu lernen und besser zu werden, dann fordere ich Sie auf, zu reisen, so weit und weit wie möglich. Schlafen Sie notfalls auf dem Boden, finden Sie heraus, wie andere Menschen leben und essen und kochen. Lernen Sie von ihnen, wohin Sie auch gehen.
Ach, das ist ja süß.
Wem ist das?
Von Anthony Bourdain, glaube ich.
Ach so, der.
Aber
ich unterschreibe das auf jeden Fall. Also es stimmt zu 100%. Es passt auch einfach zu gut, weil ich jetzt gerade 22 bin und das für mich nochmal ein Zeichen ist, nicht mehr zu reisen.
Ja, sehr gut. Genau das. Und beim letzten Folge haben wir es vergessen, Klaas. Jetzt will ich es noch machen. Von jedem eine Empfehlung der Woche. Was empfehlt ihr den Leuten? Ob irgendein Gericht, ob eine Serie, ob eine Musik. Eine Empfehlung der Woche. Ich habe jetzt noch keine Empfehlung im Kopf. Hat jemand eine Empfehlung im Kopf und möchte gerne starten?
Wir sind immer super darauf vorbereitet. Das heißt, es artet wirklich immer daraus aus, dass wir alle da so kurz sitzen und denken, ah scheiße, was empfehle ich denn jetzt?
Aber das kann man ja
doch
gut
letzte
überspielen.
Woche, ich wollte gerade sagen, letzte Woche haben wir doch außerdem was empfohlen.
Stimmt.
Zwar schon vorher, da haben wir das nicht am Ende gemacht, aber wir haben Rocky Beach Crimes.
Ja, stimmt, wir haben da die ganze Zeit drüber gesprochen, das stimmt. Ja,
Ich finde, das zählt als
Empfehlung. Als halbe Empfehlung, ja.
Ja, finde ich, ist fein.
Okay, ich habe eine Empfehlung, weil du heute in der Folge bist. Hört gerne bei Hasals Podcast rein, das ist meine Empfehlung. Es ist ein cooler Podcast.
Jetzt hast du meine Empfehlung
weggenommen. Gebt ein bisschen Liebe raus an die beiden Girls. Ist auch sehr, sehr cool.
Das ist
Und wer weiß, vielleicht gibt's bald eine Kollaboration und man hört uns alle vier zusammen. Aber wichtig, das sollten wir wahrscheinlich face-to-face machen, weil online könnte das Ganze ausarten im Besprechen. Habe ich ein bisschen Panik, dass man vielleicht übereinander hinweg redet. Aber das ist meine Empfehlung an euch.
Oh ja, zu viert stelle ich mir wirklich anstrengend vor. Jetzt bin ich, oder hast du was? Ich bin unter Zugzwang.
Boah, also ich habe eine Empfehlung, die ich aber selber jetzt nicht, also nimmt mir das, oder Ich spreche es mal
einfach
aus, genau.
Du darfst empfehlen, wir sprechen ja sowieso hier 90% Halbwahrheiten aus, von daher, du kannst empfehlen, was du möchtest.
Ich empfehle etwas, was mir empfohlen wurde. Ich habe selber noch nicht geguckt, aber vielleicht ist es interessant für euch. Und zwar habe ich die Serienempfehlung His and Hers bekommen, dass es eine coole Kurzserie sein soll. Muss ich mir selber noch angucken, habe ich noch nicht, aber vielleicht werdet ihr euch das ja schon vorher anschauen.
Sehr gut.
Guck, und ich habe tatsächlich in der Zeit auch was gefunden, denn ich empfehle einfach, weil das mache ich gerade. Ich habe letztes Jahr, habe ich mir so zur Aufgabe gesetzt gehabt, dass ich mal so die Klassiker an Büchern lese, weil ich lese fast nie in meinem Leben, einfach weil ich irgendwie selten im Alltag die Ruhe dazu habe. Und ich finde Lesen aber eigentlich ganz geil, deswegen stelle ich mir dann immer so ein bisschen eine Challenge dazu, dass ich irgendwas mache. Deswegen letztes Jahr habe ich so Jules Verne und sowas alles gelesen. Mhm. Halt so die Klassiker, so irgendwie mit einer Liste, das sollte man mal gelesen haben. Ich habe davon nicht mal 10% geschafft, aber es ist total egal. Ich habe wenigstens ein paar Bücher gelesen.
Safe.
Und dieses Jahr, weil ich wohne momentan bei meinen Eltern, weil meine Wohnung noch nicht fertig ist, haben alle, die in der letzten Folge zugehört haben, schon erfahren. Und solange ich jetzt bei meinen Eltern wohne, habe ich natürlich hier auch mein Jugendbuchregal, was irgendwie, seitdem ich Kind bin, hier stehe. Und deswegen dachte ich mir einfach, es ist doch total geil. Zum einen sind die super simpel zu lesen und man ist super schnell durch, weil so ein Jugendbuch, was man mit 12, 13, 14 gelesen hat, liest man heute an 1,5 Tagen, selbst wenn man nicht so viel und schnell liest. Aber irgendwie fand ich es jetzt total spannend, ein paar meiner Jugendbücher nochmal wieder zu lesen und aus einem anderen Gesichtspunkt einfach da drauf zu gucken. Ist halt super einfache Kost, schnell gelesen und man kriegt so Erinnerungen und Flashbacks von früher nochmal und guckt auch Bücher auf einmal ganz anders an. Deswegen, das ist meine Empfehlung. Macht das gerne mal. Nehmt euch so ein, zwei Bücher, die ihr als Kind gefeiert habt und lest die einfach nochmal.
Sehr cool. Ja, sehr, sehr schön. Also dann haben wir ja auch nur eine abschließende Empfehlung noch von uns allen. Guckt euch Seoul an. Es ist eine coole Stadt. Man kann viel erleben. Südkorea ist ein cooles Land.
Auf jeden Fall.
Reist da alle hin. Genau. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass du da warst, habe ich schon gesagt. War sehr cool. Mir hat die Folge super gefallen, die Special-Folge. Ich kann nur noch sagen, Klaas, leite gerne ins Outro. Und Hazal, falls du noch ein, zwei letzte Worte hast, gehört die Bühne jetzt noch einmal dir.
Jetzt habe ich Druck, was soll ich sagen? Nee, fand ich auf jeden Fall auch eine sehr coole Folge. Ihr macht das richtig toll, den ganzen Podcast. Und ja, ihr vergnügt eure Zuhörer auf jeden Fall sehr gut durch diesen Podcast. Ich bin froh, ein Teil dieser Folge sein zu dürfen und freue mich auch sehr auf die nächste Folge, wo wir dann gemeinsam sitzen und quatschen können. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Seoul, dann schreibt das irgendwie in die Kommentare oder so. Das kommt da bestimmt irgendwann bei mir an. Und ich freue mich dann sehr dazu oder das zu beantworten. Ansonsten danke, dass ihr alle zugehört habt von meiner Seite aus.
Sehr schön. Und jetzt kommt vielleicht der, ich weiß nicht, wie viele Folgen, hast du eine Folge von uns schon ganz gehört vorher?
Zwei.
Okay, weil sonst wäre jetzt der verschwörende Part gekommen, weil ich weiß gar nicht mehr, wie das entstanden ist, Cedric. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder morgen oder sonstiges. Das ist der Part, der noch nicht verwirrend ist, aber dann euer Timon.
Und Pumba. Ciao.
Tschüssi.
Tschüss.